Über Jahre prägten sie die Schlagzeilen, Horrorszenarien von einem Meeresspiegelanstieg um mehrere Meter und einer Erderwärmung, die das Leben auf der Erde, wie wir es kennen, unmöglich macht. Die Basis dafür war oft ein spezielles Rechenmodell der Klimaforschung, das Szenario RCP 8.5. Doch nun folgt die Kehrtwende. Führende Klimaforscher stufen diesen Pfad der Apokalypse offiziell als unplausibel ein. Was bedeutet das für den Klimaschutz, wenn politische Programme und milliardenschwere Strategien auf Szenarien beruhen, die so wohl nie eintreten werden? Und warum kehren immer mehr renommierte Wissenschaftler dem Weltklimarat IPCC den Rücken? Darüber sprechen wir heute im Rahmen unserer losen Serie rund um die CO2-Thematik mit dem Experimentalphysiker Professor Gerd Kantefür von der Universität Konstanz. Guten Tag, Herr Kantefür.
Ja, schönen guten Tag, Herr Milius.
Herr Kantefür, das Szenario RCP 8.5, das galt lange als das Standard-Szenario für eine ungebremste Erwärmung und jetzt wird es aus der neuen Modellgeneration gestrichen. Warum hat die Wissenschaft dieses Modell so lange genutzt? Es hat ja Experten gegeben, die schon früher gewarnt haben, dass es unrealistische Annahmen über die Kohleverbrennung macht.
Ja, gibt es eigentlich zwei Begründungen. Erstmal die Begründung, die also schon länger mir zumindest bekannt ist, dass gar nicht so viel fossile Energieträger gibt, als dass man so viel CO2, wie in dem Szenario angenommen wird, in die Atmosphäre pumpen könnte bis 2100. Man müsste da, also zumindest nach dem, was wir wissen über die Vorräte, mehr Erdöl und Erdgas in die Atmosphäre entlassen, als es überhaupt gibt. Ja, weil das ist ja irgendwann mal alle. Wir erinnern uns vielleicht in den 70er Jahren in Deutschland, da gab es mal 4 autofreie Sonntage. Da hatte die Bundesregierung so eine Panikattacke, dass das Erdöl bald alle ist. Und dieses Panikszenario des IPCC, das nimmt auf einmal an, dass es praktisch unbegrenzte Vorräte aus Erdöl und Erdgas gibt. Das war ein Grund, weshalb ich die ganze Zeit dachte, das ist jetzt wirklich Quatsch, dieses Szenario. Naja, aber die sind dabei geblieben, insbesondere auch die Presse und die Politik, weil sie eben von der Panik leben, so meine Einschätzung. Aber jetzt kam eben eine Publikation vor ungefähr einem Monat oder so raus, wo so eine ganze Menge Autoren, wohl auch Klimaforscher vom IPCC, beteiligt waren. Und die meinten, sie ziehen es zurück, weil es nicht mehr realistisch ist, weil jetzt so viele Leute mit Solarenergie, mit Windenergie und so weiter arbeiten. Also eine andere Begründung, nicht die Begründung, dass gar nicht so viel Erdöl und Erdgas gibt, sondern dass es einfach unwahrscheinlich geworden ist, weil so viele Länder ein Einsehen haben. Das ist also in der Publikation wirklich ein bisschen eine andere Begründung. Aber sie haben es trotzdem, das ist einfach die Tatsache, zurückgezogen und das hat wohl eine ganz schöne Welle ausgelöst.
Was ist denn an den Annahmen, die dieses Rechenmodell getroffen hat, so extrem? Also wo fanden da Übertreibungen statt?
Ja, also man nimmt an, dass die CO2-Konzentration bis auf, ich glaube, 1100 Parts per Million ansteigt. Also die normale Konzentration liegt ja etwas unter 300 Parts per Million, also vor der industriellen Revolution. Und wir sind heute bei ungefähr 420, 430 Parts per Million. Und wir müssen ja unfassbar viel CO2 da in die Atmosphäre pusten, um auf über 1000 Parts per Million hinaufzukommen. Das ist erstmal unrealistisch. Und dann gingen sie davon aus, dass damit das erreicht wird pro Jahr, ich glaube, 120 Gigatonnen, also 120 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr entlassen werden müssen. Also die CO2-Emissionen, die sind heute bei 40 Milliarden Tonnen. Und das haben jetzt also auch die Klimaforscher eingesehen, dass das wohl wirklich unrealistisch ist, dass sich die CO2-Emissionen pro Jahr jetzt bis 2100, dass sie sich nochmal verdreifachen werden. Ja. Also das sind die beiden unrealistischen Annahmen. Die jährlichen Emissionen über 100 Gigatonnen und die Konzentration über 1100 Parts per Million.
Dieses Extremszenario ist nun also verschwunden, aber es ist einfach ein neues nachgerutscht. CMIP 7 High heißt das. Inwiefern unterscheidet sich dieses von dem Vorgänger?
Ja, da gibt es so ein paar erstaunliche Sachen. Also erstmal behaupten Sie, wir hätten jetzt im Augenblick, also Startpunkt 2020 oder 25 oder wann das Szenario beginnt, also jetzt in der heutigen Zeit, dass wir 60 Gigatonnen pro Jahr emittieren. Wir emittieren aber nach Our World in Data, und das kann man auch überprüfen, mit der Kohle- und Erdöl- und Erdgasförderung, wir emittieren ungefähr als Menschheit 40 Milliarden Tonnen. Das Szenario sagt aber heute 60 Milliarden Tonnen. Ja, aber an den Gigatonnen steht so ein kleines EQ dran, also Äquivalente. Da wird mit eingerechnet, was zum Beispiel auch an Methan emittiert wird. Und da kommen irgendwie über mystische Berechnungen, dann kommen wir auf 60 Gigatonnen Äquivalent. Ja, das ist nicht nur Methan, es gibt noch ein paar andere Klimagase und was weiß ich, was sie da noch einrechnen. Ich halte das für nicht seriös, weil das alte Szenario, das 8.0er, oder 8,5er, das ist ja wenigstens mal von 40 Gigatonnen ausgegangen, ja, heute. Ja, das ist das neue Szenario, das startet also bei 60, es geht aber nur hoch auf 80 Gigatonnen und das ist schon mal erheblich realistischer, dass das wirklich passiert, dass wir also auf 80 Gigatonnen hochgehen, unabhängig davon, ob man das Methan damit einrechnet oder nicht. Und weiterhin geht die CO2-Konzentration, und das ist jetzt das richtige CO2 in der Atmosphäre, weil darum geht es ja eigentlich, die geht nicht höher als ungefähr 700 Parts per Million. Und auch das erscheint mir als Extremszenario wenigstens einigermaßen plausibel. Also das neue extremste Szenario H ist in meinen Augen einigermaßen okay, abgesehen von diesem merkwürdigen 20 Gigatonnen Startpunkt, also insgesamt dann 60 statt der 40, die da irgendwie dazugerechnet werden.
Sie sind Wissenschaftler und kein Politiker, aber mich interessiert dennoch Ihre Beurteilung. Wenn dieses Extremszenario wegfällt, müsste man dann die Klimaschutzstrategien nicht einfach völlig neu bewerten?
Also es gibt ja eine ganze Menge Punkte bei den Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere in Deutschland, was man da eigentlich tun müsste, um mal ein bisschen zur Vernunft zu kommen. Denn wir haben es gestern noch mal diskutiert mit Leuten aus der Wirtschaft. Es gibt ja einen neuen Artikel im Verfassungsgesetz, ja, oder hat ja der Herr Merz da reingesetzt, dass Deutschland sich selber als einziges Land der ganzen Welt zu so massiven Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet hat und will dann auf ein sogenanntes Netto-Null, aber damit ist immer gemeint, absolut Null an CO2-Emissionen zurückgehen. Ja. Und wenn man jetzt mal diese Extremszenarien rausnimmt und mit den etwas normaleren Szenarien arbeitet, dann könnte man vielleicht auch für Deutschland zu etwas, sagen wir, weniger radikalen, weniger dramatischen Maßnahmen übergehen, sodass vielleicht Teile der Wirtschaft in Deutschland das Ganze überleben könnten. Ja. Wir zum Beispiel das relativ einfache Problem haben, dass wir die großen Städte in Deutschland versorgen müssen, also einfach mit Lebensmitteln, ja, und mit anderen Gütern, ja, Berlin oder München oder Hamburg oder Köln. Die Leute müssen ja versorgt werden. Da gibt es die endlosen Kolonnen von LKWs auf der Autobahn und die fahren nicht mit Batterie, die fahren mit Diesel. Wenn ich jetzt also sage, ich will ab dem und dem Jahr auf null CO2-Emissionen runtergehen und sage, dann gibt es eben keine LKWs mehr, dann haben wir ein ganz einfaches Problem, dass wir die Menschen in den Großstädten nicht mehr versorgen können. Und es gibt keine vernünftige Alternative zu den Diesel-LKWs. Ja, PKWs können durchaus mit Batterie rumfahren. Man kann die Leute dazu zwingen, dass sie mit Elektroautos rumfahren. Aber solche radikalen Sachen, wie sie jetzt sogar gesetzlich in Deutschland festgelegt sind, die sind erstens vollkommen übertrieben angesichts der reduzierten Extremszenarios und andererseits gar nicht umsetzbar. Und dann gibt es noch die dritte Frage, warum denn nur Deutschland sowas machen sollte. Denn soweit ich das verstanden war, ich war im Januar und Februar eben relativ lange in Südostasien und habe da mehrere Länder besucht und die kümmern sich ja gar nicht um Klimaschutz. Ja, die haben zwar auch haufenweise Elektroautos, weil die Chinesen es geschafft haben, super preisgünstig Elektroautos herzustellen und weil der Strompreis in China und in diesen Ländern sehr, sehr niedrig ist. Ja. Aber trotzdem verbrauchen sie sehr viel fossile Energieträger. Es ist ja nur Deutschland, was noch so fanatisch hinter dieser Klima, mir kommt es schon vor wie so eine Ideologie oder wie so ein Glaube, ja, dahinter. Sie sind vielleicht noch Österreich und die Schweiz, also der deutschsprachige Raum. Aber wenn Sie rausgehen in die Welt oder gar auf andere Kontinente, da haben die Leute andere Sorgen. Zwar kümmern sich die Chinesen auch um Klimaschutz, aber doch nicht so selbstzerstörerisch. Mir kommt das schon so ein bisschen sehr merkwürdig vor, dass so ein kleines Land wie Deutschland, wo ein Hundertstel der Weltbevölkerung wohnt, meint, es könnte praktisch als einziges da das Klima retten und dann auch noch mit solchen harten Maßnahmen. Aber es ist ein anderer Punkt. Also jedenfalls, wir könnten zu normaleren Maßnahmen übergehen, weil der Weltklimarat ja jetzt sogar seine Extremszenarien zurückgezogen hat.
Stichwort Weltklimarat. Inzwischen sollen 46 kritische Wissenschaftler aus diesem Rat ausgetreten sein. Was sind denn die Gründe dafür?
Es ist eine Meldung, die durchs Internet geistert. Die habe ich gefunden und ich habe auch die Namen der 46 Wissenschaftler mir angeschaut. Ja, also nicht alle. Das ist also eine bunte Mischung von Menschen, die sind jetzt nicht auf einmal ausgetreten, sondern die schon länger sich getrennt haben vom Weltklimarat. Also manche, wie zum Beispiel Dr. John Christie, die haben schon früher mal für den IPCC gearbeitet. Also ein paar Leute kenne ich ein bisschen näher, zum Beispiel Professor Judith Curry, Sie war am Georgia Institute of Technology in Atlanta tätig als Klimawissenschaftlerin, war aber schon die ganze Zeit, als sie dort tätig war, eine Spitzenwissenschaftlerin, übrigens sehr kritisch gegenüber der Ideologisierung des Weltklimarats. Hat sogar 2017, glaube ich, ihren Job hingeschmissen, also gekündigt als Professorin, was sehr ungewöhnlich ist. Und zwar mit der Begründung, die Polarisierung, die Angriffe, wenn man es wagt, diese Klimaerkenntnisse des Weltklimarats in Frage zu stellen. Also nur mal so die Frage stellt, ja, ist das denn wirklich so schlimm? Werden wir wirklich 5 Grad wärmer werden? Also das ist ja jetzt auch zurückgezogen worden. Und sind denn die Maßnahmen die richtigen und so weiter? Also sie hat ein Fragezeichen an die Dogmen des Weltklimarats gemacht. Und weil sie das gemacht hat, also Skeptizismus geäußert hat, wurde sie massivst angegriffen und ist dann aus dem Job rausgegangen, weil sie sagte, das ist also praktisch ja, also hauptsächlich in der akademischen Welt so, diese Polarisierung bis zum Unerträglichen und ist, glaube ich, jetzt in der Privatwirtschaft. Und Judith Curry ist tatsächlich jemand, vor dem ich größten Respekt habe. Ja, die ganze Versammlung der 45 Leute insgesamt, das ist wirklich ein bunter Haufen. Da sind also sehr seriöse Leute dabei, wie Judith Curry, wie John Christie und Dr. Roger Pielke, die also sagen, dass meinetwegen die Grunderkenntnisse des Weltklimarats durchaus richtig sind. Also die Sachen, die in diesen ganz langen wissenschaftlichen Berichten der Arbeitsgruppe 1, also nur Arbeitsgruppe 1, denn das sind die Wissenschaftler, die anderen beiden Arbeitsgruppen, das sind andere Leute. Die Erkenntnisse der Arbeitsgruppe 1 und zwar in den Hauptberichten, die sind in Ordnung. Aber das, was in den Summaries for Policymakers drinsteht, also den Zusammenfassungen für Entscheidungsträgern und das wird dann von der Presse auch aufgegriffen, das stimmt ja gar nicht mit den Inhalten überein und das wird eben dramatisiert. Da haben wir also diese Klimahysterie und zum Teil auch so eine Analyse von Roger Pielke, zum Teil sind es eben wirklich sachlich falsche Sachen. Und da hatte ich auch mehrere Videos auf meinem Kanal drüber gemacht. Es gibt zum Beispiel die Burning Embers. Das sind so Glutdiagramme oder Glutbalken, die anzeigen sollen, ab welcher Temperatur es zum Sterben von ja, verschiedenen Systemen kommt. Also eine Burning Amber ist, dass wir, wenn wir 2 Grad Erwärmung haben, 1,5 haben wir ja schon, dann würden ungefähr alle Schalentiere sterben, also alle Muscheln. Ja, jetzt gibt es aber in der Erdvergangenheit lange Phasen, Millionen Jahre anhaltende Phasen, wo es 5 oder 10 Grad wärmer war und da gab es haufenweise Muscheln. Also die Muscheln haben das überlebt. Ja, genauer gesagt hat das Leben in den Warmphasen sogar profitiert, dass es so warm war. Ähnliches gilt für die Bäume. Da gibt es auch eine Prognose aus diesen Zusammenfassungen für Entscheidungsträger. Es kommt nicht von den Wissenschaftlern, sondern von den Leuten, die diese Summaries schreiben. Ja? Dass die Bäume alle sterben oder viele Bäume, wenn wir 2 Grad oder 2,5 Grad Erwärmung haben. Ja, aber es gab zum Beispiel das Karbon, eine Phase, wo es viel wärmer war, aber jede Menge Bäume gewachsen sind. Ja? Die Bäume sterben nicht, wenn es wärmer wird. Sie müssen sich anpassen. Und vielleicht sind es auch andere Arten. Aber der Weltklimarat hat da wohl gehofft, dass wir kein Wissen haben über die Klimavergangenheit oder zumindest die Öffentlichkeit hat das Wissen nicht und haben diese Behauptung einfach aufgestellt. Wenn es 2 Grad wärmer wird, sterben alle Schalentiere und alle Bäume oder 2,5 Grad. Und das ist total überzogen. Und diese Wissenschaftler, die haben das also auch gesagt, hört mal Leute, ihr übertreibt doch da total, das stimmt doch auch gar nicht. Und dann wurden sie total angegriffen, so wie wenn man in der Religion zum Ungläubigen wird. Und die haben sich distanziert. Das ist aber ein Prozess über lange Zeit von allerhand verschiedenen Leuten, die zu verschiedenen Zeitpunkten sich immer mehr vom Weltklimarat distanziert haben.
Nun kann man eine solche Korrektur wie bei diesem Rechenmodell auf 2 Arten auslegen. Man kann sagen, die Klimaforschung hat jetzt ihre Glaubwürdigkeit verloren. Oder man könnte sagen, naja, das ist ein Prozess der Selbstkorrektur, der beweist ja gerade, dass Wissenschaft betrieben wird. Wie beurteilen Sie das?
Also ich selber bin sehr traurig darüber, dass wir eine richtige Wissenschaft haben. Das ist eben die Klimaforschung, die ja auch aus experimentellen Teilen besteht. Ja, dass man also versteht, wie sich Wolken bilden oder wie sich die Wolkenbedeckung auswirkt auf die ganze Dynamik der Atmosphäre. Und da gibt es jede Menge richtige Klimaforscher, experimentelle wie theoretische, die sich redlich um Verständnis bemühen. Ja, die wollen die Natur verstehen und sie haben dann Erkenntnisse und die geben sie an die Öffentlichkeit und an die Politik weiter. Nach besten bestem Wissen und Gewissen. Und dann gibt es aber eben Leute, die leben von der Angst. Mit der Angst können sie sehr gute Geschäfte machen. Inzwischen hängt ja eine ganze Industrie an der Energiewende dran. Und die Energiewende, insbesondere in Deutschland, die kriegen sie ja nur durchgesetzt, wenn sie die totale Panik aufrufen. Weil die Energiewende jetzt wirklich jeden einzelnen Bürger betrifft, macht das Leben sehr teuer. Und wir haben in Deutschland ja wirklich das Problem der Deindustrialisierung. Wir haben die Industrie, die energieintensiven Unternehmen, die sollen ja sogar das Land verlassen. Das wäre also die chemische Industrie, die Stahlindustrie und Teile des Maschinenbaus, ja, weil man die CO2-Emissionen partout runterbringen will und deswegen bestimmte Industriezweige, die müssen das Land verlassen. So hat es jedenfalls damals die Ampelregierung verkündet unter Herrn Habeck. Herr Habeck hat gesagt, also wirklich war in einem Vortrag, da stand er vorne, hat vorgetragen, Teile der deutschen Industrie müssen das Land verlassen. Und es könnte eben passieren, dass sogar große Teile der Industrie das Land verlassen, aber nicht bloß wegen der CO2-Geschichte und dem Klima, sondern weil die Energiepreise viel zu hoch sind und wir eine riesige Bürokratisierung haben. Ja. Da haben wir es aber mit einer Vernetzung von politischer Ideologie, von wirtschaftlichen Zielen, Geld verdienen. Mit der Energiewende wird ganz viel Geld verdient, ja, und so einem religiösen Glauben. Ah ja, und dann, was sagte der Habeck? Immer, unsere Gesellschaft sollte ja umgebaut werden. Transformation hat das genannt, genau. Und die Ulrike Herrmann hat das in ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus eigentlich auch sehr schön geschrieben, dass es bei der Energiewende und dem Klima gar nicht so sehr um das Klima des ganzen Planeten geht, sondern in Deutschland geht es um den Umbau der Gesellschaft zu etwas anderem als unserer sozialen Marktwirtschaft und unserer Demokratie, sondern zu dem, was Frau Herrmann in ihrem Buch beschreibt, und das ist ein Sozialismus. Hier sind also ganz andere Teile reingemengt in die Klimathematik, ganz andere Ziele. Und die Physik wird als Werkzeug, eine Pseudophysik, die übertrieben wird in Richtung Panik. Die Physik wird missbraucht von diesen Menschen, die ganz andere Ziele haben. Die interessieren sich gar nicht dafür, ob das Klima des Planeten gerettet wird, sondern sie wollen in Deutschland eine andere Gesellschaft installieren. Das ist jetzt meine Interpretation. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgebracht darüber, dass die Physik, ich bin ja Physiker und zwar Grundlagenforscher im Nanotechnologiebereich, die eigentlich immer gegen Aberglauben und gegen Angst gekämpft hat, seitdem es überhaupt Naturwissenschaft gibt, dass sie jetzt und heute für Angst und solche übertriebenen, fast schon abergläubigen Horrorszenarien eingesetzt wird, um ganz andere Ziele als den eigentlichen Klimaschutz durchzusetzen.
Der Untergang der Welt scheint zeitlich leicht verschoben dank neuen Rechenmodellen. Im Gespräch war der Physiker Professor Gerd Ganteführ. Besten Dank.
Ja, danke schön, Herr Milius.